Und das wird oft in Textbüchern so dargestellt. Und es ist auch in den Vereinigten Staaten ganz genauso passiert. Die Ungleichheit ist sehr stark angestiegen bis 1928. Dann ist sie mit der großen Weltwirtschaftskrise abgeflaut und eigentlich immer weiter nach unten gegangen bis 1978. Nur ist dann, ganz im Gegensatz zum Textbuch, die Ungleichheit wieder angestiegen und jetzt liegt sie auf einem Niveau, das dem ungefähr von 1928 entspricht. Also die Kuznets-Curve ist so weit so gut, aber halt lässt die letzten 40 Jahre oder 30 Jahre aus. Anwachsende Ungleichheit hat natürlich Konsequenzen, insbesondere für die Armut. Sie können sich vorstellen, wenn jemand ein Drittel seines Anteils am globalen Haushaltseinkommen verliert, in diesem Fall das untere Viertel, dass dann auch das Ansteigen des Durchschnittseinkommens in der Welt das nicht wieder wettmachen kann, wenn man so schnell so viel verliert. Das ist also wie eine Pizza, können Sie sich das vorstellen, wo die Pizza größer wird, aber der Winkel, den das untere Viertel bekommt, rapide kleiner wird. Also die Armen kriegen dann ein etwas längeres Stück Pizza, aber eines, was eben auch immer schmäler wird, weil ihr Anteil sich so stark verringert. Hier sehen Sie, was ich für die zuverlässigsten Statistiken über die Armut halte. Wir haben keine guten Statistiken, die Weltbankstatistiken sind völlig unbrauchbar und darüber kann ich in der Frage- und Antwortperiode noch reden, wenn Sie möchten. Und wir haben hier so die Anzahl derjenigen Menschen, die chronisch unterernährt sind, die also Tag für Tag hungrig sind, Tag für Tag sich nicht ausreichend ernähren können. Und Sie sehen, dass die Anzahl dieser Menschen nach oben gegangen ist in letzter Zeit und wahrscheinlich in den letzten beiden Jahren stark nach oben gegangen ist, denn die Nahrungsmittelpreise sind sehr stark nach oben gegangen, sind jetzt ungefähr zweimal so hoch, inflationsbereinigt zweimal so hoch, wie sie im Jahr 2005 waren, haben sich also verdoppelt in nur ungefähr 6-7 Jahren. Diese Anzahl 788 habe ich in Rot gesetzt, und zwar deswegen, weil auf dem Welternährungstag in Rom im Jahr 1996 die anwesenden Regierungen, das waren fast alle, verkündet haben, dass sie diese Zahl halbieren wollen bis zum Jahr 2015. Da hat sich nichts halbiert, das ist also nur nach oben gegangen. Vielleicht wissen einige von Ihnen, fällt Ihnen was ein zum Jahr 2015? Bringen Sie damit irgendwas in Verbindung? Ja, yeah, indeed. The Millennium Development Goals. Die Millennium Development Goals sind mehrfach abgefälschte Versionen dieses Versprechens. Das Versprechen wurde immer weiter verwässert und schließlich in den Millennium Development Goals heißt es, was wir halbieren wollen, ist die Anzahl der Hungrigen und Armen, nicht die Anzahl, sondern die Proportion, der Anteil an der Bevölkerung in den Entwicklungsländern, und zwar nicht vom Jahr 96, sondern vom Jahr 90, wo der Hunger noch höher lag. Also das Millennium Development Goal ist eine sehr starke Verwässerung dieses damals in Rom verkündeten Ziels. Es ist zweimal verwässert worden, einmal in der Millennium Declaration des Jahres 2000 und dann noch ein zweites Mal innerhalb der UN von den diese Declaration anwendenden Bürokraten. Gut, was machen wir jetzt daraus? Also wie können wir ein bisschen mehr globale Gerechtigkeit in diese Welt bringen? Ich glaube, wir sollten, das sind meine vier Thesen, wir sollten die folgenden vier Dinge bedenken und versuchen, aus denen Kapital zu schlagen und die zum Verbessern der Situation einsetzen. Die erste These ist, dass wir uns eingestehen müssen, dass das Problem von Weltarmut und Gesundheitsdefiziten nicht ein Problem ist, was irgendwo dort ganz unabhängig von uns stattfindet, wo wir also nur als potenzielle Helfer in Frage kommen, sondern dass das ein Problem ist, in das wir verstrickt sind, in das insbesondere unsere Regierungen sehr tief verstrickt sind, dass sie also die Sache sehr viel schlechter machen. Ich habe insbesondere diese sechs Teile unserer supranationalen Regelungen näher analysiert. Ich kann die jetzt nicht alle ausführen, aber wenn Sie zu irgendeinem dieser sechs Themen Fragen haben, können wir das in der Diskussion noch machen. Also Medikamente, das ist das Problem, die sehr, sehr hohen Preise, die dadurch zustande kommen, dass wir auf unseren intellektuellen Eigentumsrechten bestehen und darauf, dass auch alle armen Länder diese Eigentumsrechte in ihr Rechtssystem aufnehmen müssen und uns also unseren Firmen Monopolrechte geben müssen für die Medikamente, die unsere Firmen erfinden. Arbeitsrecht, es gibt keine Mindestbedingungen für Löhne, für Arbeitsbedingungen und dadurch gibt es ein sogenanntes Race to the Bottom, wo die verschiedenen armen Länder gezwungen werden, miteinander zu konkurrieren, immer ausbeutbarere Arbeitskräfte anzubieten. Die vier Privilegien sind das Phänomen, dass wir jede Regierung, jede Person oder Gruppe, die in einem Entwicklungsland die Macht an sich reißen kann, anerkennen als berechtigt, uns die Rohstoffe des Landes zu verkaufen und auch bei uns Kredite aufzunehmen, bei unseren Banken. Ganz egal, wie sie an die Macht gekommen sind und ganz egal, wie sie regieren. Dadurch helfen wir solchen oft illegitimen Regierungen dabei, erstmal ihre eigene Bevölkerung zu unterdrücken, weil sie natürlich das Geld, was sie von uns bekommen, dazu einsetzen können. Und zweitens erlauben wir es ihnen auch, ihre eigene Bevölkerung zu bestehlen, denn die Ressourcen, die natürlichen Rohstoffe des Landes gehören natürlich der Bevölkerung und nicht irgendeiner illegitimen Regierung, die sich in die Macht geputscht hat. Das Korruptionsproblem ist ein Problem, das zum Beispiel Steuerhinterziehung in den armen Ländern, der wir dadurch Vorschub leisten, dass wir unser Bankensystem so lax regulieren, dass unsere Banken jede Menge Geld annehmen können, das aus Drittweltländern hierher fließt, ohne darauf zu schauen, wie dieses Geld ursprünglich, also in den Besitz des Deponators gekommen ist. Und insofern fließen also sehr viele illegale Gelder von den armen Ländern in unser Bankensystem und auch natürlich in die Steueroasen. Aber im Grunde genommen sind viele unserer Länder selber Steueroasen, wo wir solche Gelder entgegennehmen und auch vor Informationen, Anfragen aus Drittweltländern schützen. Klimawandel ist klar und Protektionismus schließlich sind diese ganzen Regeln, die es uns immer noch erlauben, zum Beispiel unsere Landwirtschaftsmärkte vor Importen aus Drittweltländern zu schützen, obwohl wir eigentlich ja versprochen hatten, freie Märkte einzurichten, aus denen, in denen auch Entwicklungsländer ihre Produkte frei anbieten können. Die Verantwortung für Regeln, die die Armut fördern, die Ungleichheit forcieren, liegt in erster Linie bei Regierungen, denn die Regierungen handeln diese Regeln aus. Und dabei sind natürlich insbesondere die mächtigeren, die stärkeren Regierungen federführend, denn die haben den Einfluss, die Verhandlungsmacht, die Regeln, die für sie, die, auf denen sie bestehen wollen, durchzusetzen. Und dazu gehört natürlich die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit den Vereinigten Staaten, aber immer mehr halt auch die Brasilianer, die Chinesen, die Inder, große, wichtige Regierungen der Entwicklungsländer, die allzu oft im Interesse ihrer Eliten handeln und nicht im Interesse der Bevölkerung. Wir als Bürger eines solchen Landes haben natürlich eine Mitverantwortung dafür, was unsere Regierung in unserem Namen tut. Und insofern wiederum sind wir nicht nur als mögliche Helfer gefragt, sondern auch als welche, die ihre Verantwortung als Bürger wahrnehmen müssen, unsere Regierung daran zu hindern, diese ungerechten Regelungen durchzusetzen, beziehungsweise bei Verhandlungen durchzusetzen und auch in der wirklichen Welt durchzusetzen. Also das war die erste These. Wir müssen sehen, dass wir die Ungerechtigkeiten, dass wir an diesen Ungerechtigkeiten aktiv beteiligt sind und nicht nur durch größere Hilfeleistung vielleicht für eine gerechtere Welt eintreten könnten. Zweitens, wir dürfen nicht mehr die Armut als etwas sehen, was es eigentlich schon immer gegeben hat und was es wohl auch immer geben wird und was man so ein bisschen langsam, progressiv vielleicht nach unten bringt, sondern wir müssen einsehen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der wir ganz leicht die Armut abschaffen können. Und zwar total abschaffen, wie mit man dermaleinst die Sklaverei abgeschafft hat. Um Ihnen das an Zahlen zu erläutern, das ist leider jetzt in Englisch, aber ich erkläre Ihnen das, an Zahlen zu erläutern, Sie sehen hier die drei Armutsgrenzen der Weltbank. Das ist einmal, das geht hier. Das ist die offizielle Armutsgrenze der Weltbank, 1,25 Dollar, Kaufkraft 2005, viel zu niedrig, davon kann kein Mensch adäquat leben. Und hier ist die höchste von der Weltbank benutzte Armutsgrenze, 2,50 Dollar, genau das Doppelte, auch noch nicht genug. Aber nehmen wir mal die untere hier, da gibt es 3 Milliarden Menschen, die unter dieser 2,50 Dollar Grenze leben und sie leben im Schnitt 44% drunter. Da sagt man sich, wenn man das sieht, das Armutsproblem ist so gigantisch, dass es völlig unmöglich ist, völlig undenkbar, dass wir das irgendwie aus der Welt bringen könnten. Aber nun sehen Sie das nächste Stück dieses Diagramms und Sie sehen, dass das gesamte Defizit, dieses 44% Defizit von 3 Milliarden Leuten, insgesamt nur ungefähr 500 Milliarden Dollar beträgt oder 0,8% des Welteinkommens oder 1,4% des globalen Haushaltseinkommens, also des Anteils am Welteinkommen, was individuelle Haushalte ausgeben oder zur Verfügung haben. Also das Armutsproblem, was in moralischer Hinsicht gigantisch ist, ist in ökonomischer Hinsicht sehr klein geworden, einfach dadurch, dass das Durchschnittseinkommen der Welt sich so stark verbessert hat. Also die Armut, die heute existiert, ist nicht dieselbe Armut, die vor 200 Jahren existierte, jedenfalls nicht moralisch gesprochen. Moralisch gesprochen war es damals ziemlich unmöglich, die Armut abzuschaffen. Und heute wäre es kinderleicht, wenn man den politischen Willen hätte und die richtigen Maßnahmen ergreifen würde. Hier sehen Sie nochmal, was ich Ihnen schon vorher gezeigt habe, die Welthaushaltseinkommensverteilung. Also das ist all das Einkommen, was Haushalte zur Verfügung haben. Oben das die obersten 5%, die nächsten 20%, das zweite Viertel, das dritte Viertel, das vierte Viertel. Und um diese 1,4% des globalen Haushaltseinkommens zu verlagern auf die untere Hälfte der Menschheit, da würde man diese untere Hälfte von ihren 2,9%, die sie jetzt haben, auf 4,3% hochbringen. Es wären immer noch 95,7% für die obere Hälfte übrig. Und selbst wenn dieser Anstieg von 2,9 auf 4,3% ganz und gar zu Lasten der oberen 5% ginge, hätten die immer noch statt 46,4% 45% des globalen Haushaltseinkommens. Aber man kann das auch noch anders ausdrücken, denn ich habe Ihnen vorhin ja gezeigt, dass die obersten 5% einen Zuwachs von 3,5% des globalen Haushaltseinkommens hatten in der Zeit von 88 bis 07. Und insofern kann man sagen, die Armut abschaffen, das würde heißen, dass die obersten 5% auf einen Teil ihres Zuwachses verzichten würden. Sie haben 3,5% des globalen Haushaltseinkommens hinzugewonnen. Wenn sie davon 1,4% weniger hinzugewonnen hätten, also das abgegeben hätten an die untere Hälfte, dann wäre die Armut sozusagen ganz am Ende. Wenn man durch andere Regelungen den Armen bessere Chancen geben könnte, am Zuwachs des globalen Haushaltseinkommens teilzunehmen, hätten wir die Armut heute schon abgeschafft. Dritter Punkt, wir müssen von den Millennium Development Goals, dieser Idee freischwebender Ziele weg. Die Millennium Development Goals haben viele katastrophale Fehler, aber der größte Fehler vielleicht ist der, dass es gar keine wirklichen Ziele waren, sondern es waren einfach nur allgemeine Erklärungen, it would be a nice thing, es wäre sehr schön, wenn wir das und das und das und das erreichen können. Ein Ziel ist eigentlich etwas, was einen Akteur voraussetzt, irgendein Akteur, dessen Ziel das ist, der die Verantwortung dafür hat, dieses Ziel zu erreichen. Die Millennium Development Goals hatten keine solchen Akteure, sondern eigentlich waren sie nur ein ganz bequemes Übereinkommen der Regierung, alle zu sagen, ja, wir wollen, dass das passiert. Aber als es dann nicht passiert ist, gab es keine Verantwortung, niemand, der insbesondere sich angesprochen fühlen musste, jetzt irgendetwas zu tun, um diese Ziele auch voranzubringen bzw. zu erreichen. Was wir stattdessen brauchen, sind wirkliche Ziele, Ziele, für die bestimmte Akteure eine Verantwortung haben, wo eine Arbeitsteilung drin ist und wo auch, wenn dann der Fortschritt nicht so eintritt, also die Verringerung der Armut zum Beispiel nicht so steil ausfällt, wie es ausfallen sollte, dem Ziel gemäß, wo dann ganz klare Verantwortungen ins Leben gerufen werden, wo bestimmte Regierungen dann meinetwegen die Entwicklungshilfe aufstocken müssen oder andere Maßnahmen ergreifen müssen, ganz automatisch dafür, um wieder auf den richtigen Glidepath zu kommen. Und der vierte Punkt ist, dass wir aufhören müssen, über das Armutsproblem immer nur unter der Kategorie Entwicklungshilfe nachzudenken. Die Entwicklungshilfe ist ein winziger Teil eines riesig großen Systems von internationalen Regelungen, die zum großen Teil sehr starke distributive Effekte haben, also die Einkommensverteilung der Welt stark beeinflussen. Die Entwicklungshilfe hat natürlich auch so einen distributiven Effekt, aber es wäre oft viel effizienter und viel wirkungsvoller, die Interessen der Armen dort im Übrigen 99,5% dieser internationalen Regelungen zu berücksichtigen und nicht nur bei der Entwicklungshilfe. Also, dass man die 99,5% der Regeln sozusagen an die Armen, an die Reichen verkauft und die entscheiden lässt, wie diese Regeln ausgeformt werden sollen und dann versucht, mit der Entwicklungshilfe ein bisschen gegenzusteuern, um die schlimmsten Auswirkungen auf die Armen zu verhindern. Das ist einerseits ineffizient und führt andererseits auch zu Instabilität. Gut, das ist erstmal der Vortrag und dann können Sie sehen, was Sie noch vertiefen wollen oder weiter diskutieren möchten. Danke.
Ja, vielen Dank, Professor Pogge, für diesen Abriss, würde ich es fast nennen, diesen kurzen Überblick darüber, wie sich das, was wir an Ungerechtigkeitssituationen auf der Welt schon seit langen Jahren kennen, gerade aber in den letzten Jahren doch noch deutlich verschärft, deutlich verändert hat zu Ungunsten der vielen, vielen Armen auf der Welt in den weniger entwickelten Gesellschaften dieser Welt. Wir brauchen, glaube ich, nicht darauf hinzuweisen, dass auch in den entwickelten Gesellschaften wie in unserer die Spanne zwischen Arm und Reich immer größer wird. Denn das, was wir hier an globalen Dimensionen gesehen und von Ihnen gezeigt bekommen haben, das ist dann doch nochmal eine andere Qualität. Meine Damen und Herren, Professor Pogge hat Sie eingeladen, zu diskutieren, nachzufragen, bestimmte Dinge zu vertiefen. Und auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass großer Widerspruch in diesem Sinne kommt, fühlen Sie sich einfach frei, Ihre Fragen zu stellen und Statements abzugeben. Bitte sehr. Ganz hinten bitte.
Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist, in diesem Zeitalter, besonders die Amerikaner, die westlichen Länder haben immer darauf gesagt, Liberalismus, 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 alles muss frei sein, alles muss frei gehandelt werden. Und jetzt zum Beispiel die Kapitalisten, wenn ich zum Beispiel heute griechische Staatsanleihen kaufen möchte, niemand fragt mich, aus welcher Nation ich komme. Aber wenn ich hier in Deutschland arbeiten möchte, jeder fragt mich, woher ich komme. Ja? Das heißt, Kapital ist ganz frei auf der Welt, aber die Arbeit ist nicht so frei, es ist immer beschränkt. Das Gleiche gilt auch für zum Beispiel Landwirtschaft. Türkei ist ein Land, wo ungefähr 30-40% der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt und immer noch werden ganz bedeutende Landwirtschaftsprodukte importiert aus USA, weil die amerikanischen Bauern mehr gefördert werden. Das heißt, es ist so ein System, dass die Armen keine Chance haben, um sich zu bereichern. Ja? Deswegen, was sollen wir verstehen unter dieser Arbeitsverteilung mit Verantwortung? Wie kann man dieses System ändern oder wie kann man es noch gerechter gestalten? Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, ist, glaube ich, am besten. Sonst müssen Sie mir einen Stift leihen, wenn ich... Gut, dann gehe ich direkt darauf ein. Also die beiden Punkte, die Sie gebracht haben, sind natürlich genau Punkte, die dieses ungerechte System und auch die Käuflichkeit des Systems dokumentieren. Einmal die Tatsache, dass wir insbesondere in der Landwirtschaft halt keinen freien Markt haben und immer noch sehr starke Barrieren aufrechterhalten werden von den reichen Ländern gegen Agrarimporte aus den armen Ländern. Subventionen allein sind in der Größenordnung von 250 Milliarden Dollar pro Jahr, die, wie Sie sagen, also es den Amerikanern, aber vor allen Dingen auch den Europäern und den Japanern ganz besonders ermöglichen, eben ihre Agrarprodukte sehr billig auch auf Weltmärkte zu werfen und damit die Konkurrenten aus den Entwicklungsländern aus der Bahn zu werfen. Nicht? Die können damit nicht konkurrieren, denn die Entwicklungsländer, deren Regierungen, haben gar nicht das Geld, diese großen Subventionen aufzubringen. Genauso mit der Migration, dass also die Arbeitsmärkte nicht frei sind, dass Leute, die sich also ihre Arbeitskraft anbieten möchten in anderen Ländern, arme Leute das nicht können, also die zu erwartende, sonst zu erwartende Egalisierung der Löhne nicht stattfinden kann, weil die armen Leute eben künstlich rausgehalten werden aus den Orten, wo mehr für Arbeit angeboten wird, mehr Geld für Arbeit bezahlt wird. Nicht? Also das sind jetzt die Frage, wie kann man das ändern? Und darüber müsste ich also vielleicht 6 Stunden reden. Ich habe diese Idee des Health Impact Funds, das soll so eine kleine, aber sehr wichtige, strategisch sehr wichtige Veränderung sein, die einen Teil des Arzneimittelsystems so umstellt, dass neue Arzneimittel nicht durch Aufpreise belohnt werden, also dadurch, dass sie ein Monopol bekommen für eine bestimmte Zahl von Jahren, sondern dadurch belohnt werden, danach belohnt werden, wie viele Gesundheitsauswirkungen sie haben. Und dieses System, das klingt erstmal nach nichts Besonderem, es ist eine relativ kleine Reform des Systems, aber, glaube ich, eine sehr wichtige, die modellhaft zeigt, dass man Sachen auch ganz anders einrichten kann, nämlich mit den Interessen der Armen im Kopf. Was diese Reform besonders interessant macht, in meinen Augen jedenfalls, ist, dass sie auch Vorteile für reichere Bevölkerungen bringt, nämlich das ganze System viel effizienter macht. Das bestehende System der Medikamentenversorgung